Albert Einstein, der berühmte Physiker, soll einmal gesagt haben, wann immer ich einen Assistenten treffe, der bereit ist zu staunen, bin ich bereit, von ihm zu lernen. Und damit wollte Einstein sagen, nur der kann ein guter Wissenschaftler sein, der sich das Staunen bewahrt, der sich nie einbildet, alles schon zu wissen, der nicht in Routine verfällt, der immer bereit ist, noch tiefer in ein Thema einzudringen und Neues zu lernen. Und für einen lebendigen Christen gilt das genauso. Der sollte sich auch nie einbilden, alles schon zu wissen, nicht in Routine verfallen und immer bereit sein, noch tiefer in ein Thema einzusteigen und Neues zu lernen. Martin Luther hat das in seinen Tischreden gesagt. Ich habe nun etliche Jahre her die Bibel zweimal jährlich durchgelesen. Und wenn sie ein großer, mächtiger Baum wäre und alle Worte wären Ästlein und Zweige, so habe ich doch an allen Ästen angeklopft und gern wissen wollen, was daran wäre. Und ich habe alle Zeit wieder ein paar neue Äpfel oder Birnen heruntergeklopft. Immer wieder Neues entdecken. Und letzten Sonntag waren wir in Römer 8 in unserer Predigtreihe auf so eine eigentlich unerwartete, überraschende Entdeckung gestoßen, die auf den ersten Blick auch verwirrend sein kann. Es ist die große Wahrheit der Erwählung. Und wir hatten in Römer 5, 28 bis 30 diese goldene Kette mit den 5 Gliedern gefunden. Sie finden den Text auch nochmal auf Ihrem Gottesdienstzettel, wo Paulus schreibt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen oder ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Eine goldene Kette mit 5 Gliedern. Gott hat seine Kinder zuvor ausersehen. Er hat sie vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich zu werden. Er hat sie berufen, das heißt, er hat diese Entscheidung aus der Ewigkeit dann wirksam werden lassen im konkreten Leben dieses einzelnen Menschen. Er hat sie gerechtfertigt, gerecht gesprochen von ihrer Schuld und er hat sie verherrlicht. Und Paulus schreibt das schon in der Vergangenheit, weil es so sicher kommt, dass die, die Gott ausersehen hat, dass er die auch in Ewigkeit verherrlichen wird und sicher in den Himmel bringen wird, wo wir dann ohne Sünde, ohne Krankheit, ohne alle Not sein werden. Das hatten wir letzten Sonntag ausführlich studiert und inzwischen steht auch, wie angekündigt, der Artikel von Benedikt Peters auf unserer Homepage im Internet beg-hannover.de und dort kann man zu einzelnen Wörtern im Zusammenhang mit Gottes Erwählungshandeln noch Interessantes erfahren und lernen. Wir empfehlen sehr, diesen Artikel von Benedikt Peters über unsere Homepage nachzulesen. Das ist auch nochmal eine gute Ergänzung der Predigt vom vergangenen Sonntag. Entscheidend hatten wir gesehen, war die Bedeutung des ersten Gliedes in dieser Kette. Die hat er ausersehen. Das heißt nicht, Gott hat gewusst, wer sich bekehren würde und daraufhin jemanden erwählt, sondern das heißt, Gott hat von sich aus den ersten Schritt getan. Und das bedeutet, so sagt die Bibel ganz deutlich, unsere Rettung beruht darauf, dass Gott sich für uns entschieden hat. So wie wir es eben auch gehört haben, in dem, was der Herr Jesus sagt, in Johannes 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und in Epheser 1, Vers 4 bis 5 schreibt Paulus das ganz ähnlich. In ihm, nämlich in Jesus Christus, hat er uns, nämlich die Christen, erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nun, über diese Lehre, das kann man sich vorstellen, hat es in der Kirchengeschichte viele Diskussionen und viele Missverständnisse gegeben. Und eine der größten Sorgen, die damit verbunden ist, lautet, diese Lehre der Erwählung lähmt den evangelistischen Eifer. Die Lehre der Erwählung zieht der Gemeinde quasi den evangelistischen Zahn, wenn man es so formulieren will. Ist das so? Wir wollen heute noch einmal nachsehen, wie Paulus selbst damit in einer konkreten missionarischen Situation umgegangen ist. Es gibt dazu eine ganz spannende Situation in der Apostelgeschichte. Da kommt die Erwählungslehre ausdrücklich vor, und zwar mitten in Lukas' Bericht über die erste Missionsreise des Paulus. Und das ist der zweite Text, den Sie abgedruckt auf Ihrem Gottesdienstzettel finden, Apostelgeschichte 13, eine Szene aus der ersten Missionsreise. Diese Szene hat sich in der Stadt Antiochia in Pisidien ereignet, also im Bergland Kleinasiens. Das liegt im Gebiet der heutigen Türkei. Und wir lesen Folgendes. Apostelgeschichte 13, ab Vers 44. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Also am Sabbat hatte Paulus in der Synagoge zu den Juden gepredigt. Und das hatte zunächst mal wohlwollende Zustimmung und Aufnahme erfahren. Und sie haben dann gesagt, wir brauchen eine Woche Zeit nachzudenken. Nächsten Samstag wollen wir wiederkommen. So steht es in Vers 42. Als sie aber aus der Synagoge hinausgingen, baten sogar, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Und dann spricht sich diese Neuigkeit offensichtlich herum und am kommenden Sabbat hat die jüdische Gemeinde plötzlich volles Haus, unerwarteten Zulauf. Müssen wohl noch Stühle dazustellen, so, oder Bänke. Vers 44, am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Und da kommt es bei den Verantwortlichen der Synagoge zu einem plötzlichen Stimmungsumschwung. Bisher waren sie wohlwollend gewesen und jetzt bedauern sie schon, Paulus überhaupt das Wort erteilt zu haben. Vers 45, als aber die Juden, also ihre Leiter, die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Also Lukas nennt ihr Motiv für ihr Handeln, sie wurden neidisch, worauf? Hier steht, Vers 45, als die Juden die vielen Leute sahen, die Menge sahen. Und menschlich ist das schon selbstverständlich und nachvollziehbar. Also sie selbst betreiben diese Synagoge seit Jahren. Sie haben auch schon einige Leute aus dem Umfeld für ihren Glauben gewinnen können, einige Proselyten. Aber dann kommen da diese Reiseprediger und ernten plötzlich den großen Zulauf. Das macht sie neidisch. Außerdem dürften die Führer der jüdischen Gemeinde gemerkt haben, wenn das inhaltlich stimmt, was Paulus sagt, dann können wir hier nicht so weitermachen wie bisher. Dann müssen wir jetzt zum Glauben an Jesus einladen. Es ist also höchste Zeit, die Notbremse zu ziehen. Und das machen sie mit voller Kraft. Vers 45. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Also sie beziehen Gegenposition. Da steht das Wort, sie lästerten für Blasphemie. Sie machten sich darüber lustig wahrscheinlich. Und als auch das nichts hilft, treten sie eine Verfolgung los. Das haben sie auf ihrem Text nicht mehr, das steht in Vers 50. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf. Die haben sich also gleich an die Multiplikatoren dann gewandt und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Und trotzdem kann der ganze Druck und der ganze Ärger nicht verhindern, dass die Jünger am Ende von einer großen Freude erfüllt werden. Das steht in Vers 52. Da steht, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Das ist das Ergebnis. Also man sieht, das ist auch eine ermutigende Botschaft für uns. Der Druck und der Ärger kann nicht verhindern, dass die Gemeinde Jesu Freude hat. Druck und Ärger können die Gemeinde Jesu nicht zerstören. Vielmehr, wenn es ihr manchmal vielleicht zu gut geht und sie dadurch träge wird. Aber Druck und Ärger können der Gemeinde Jesu letztlich nichts anhaben. Nun, der Widerspruch gegen Jesus, ich denke, das ist uns allen klar, ist in unseren Tagen nicht leiser geworden. Die Blasphemie ist nicht weniger geworden. Gerade auch in den letzten Wochen gab es in den Medien immer wieder öffentliche Attacken gegen Christen und ihren Glauben. Kürzlich wurde ein IDEA-Interview veröffentlicht mit der Juristin Gudrun Kugler. Gudrun Kugler leitet das Wiener Dokumentationsarchiv der Intoleranz gegen Christen. Es wird also in Wien dort systematisch dokumentiert. Und sie sagt in diesem Interview, diskriminiert werden nicht alle, die einen Taufschein haben, sondern vor allem die Christen, die versuchen, ihr Leben an der Lehre der Bibel zu orientieren. Also eher eine kleine Minderheit in Europa. Und dann erläutert sie das weiterhin und sagt, es gibt drei Gruppen, die sich besonders gegen das Christentum mobilisieren. Radikale Feministen, radikale Atheisten und radikale Homosexuellenverbände. Das seien also diejenigen, die am stärksten gegen die Christen schießen würden. Und dann sagt sie an anderer Stelle, die Gesetzgebung in vielen europäischen Ländern entwickelt sich in Richtung Intoleranz gegenüber Christen. Wir haben mit einem Team von Juristen in allen EU-Ländern die Gesetze untersucht. Das Ergebnis, es gibt 42 Gesetze in 15 EU-Ländern, die die freie Religionsausübung von Christen einschränken. Interessant, 42 Gesetze in 15 EU-Ländern. Also der Druck gegen die Christen ist nicht Neues, den gab es schon dort in Pisidien bei Paulus und den gibt es heute genauso. Interessant, diese Stimme auch zu hören. Und jetzt schauen wir, wie wird nun reagiert? Sie lassen sich dadurch nicht abhalten. Paulus und Barnabas reden frei von Gottes Wort. Vers 46, Paulus und Barnabas sprachen frei und offen. Euch muss das Wort Gottes zuerst gesagt werden, also den Leuten in dieser Synagoge, obwohl sie ihre jüdische Tradition lieben und sich zu ihrer jüdischen Identität und ihren Volksgenossen aus Israel bekennen, lassen sie sich doch von den Meinungsführern der Synagoge nicht den Mund verbieten. Sie lassen sich nicht davon abhalten, weiterhin das klare Evangelium auszubreiten. Und das lesen wir dann ab Vers 46. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen. Euch muss das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, Jesaja 49, dann Zitat, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Hochinteressant. In Vers 47 zitiert Paulus, Jesaja 49, Vers 6. Da redet ja bekanntlich Jesaja von Jesus selbst, von dem Gottesknecht. Er ist das Licht für die Heiden. Und Paulus weiß, Jesus hat uns, seine Jünger, in diesen Auftrag mit hineingenommen. Wir sollen jetzt im Namen Jesu zu den Heiden gehen und sie in die Gemeinde des Retters, sie in die Gemeinde des Messias hineinrufen, einladen. Auch den Heiden soll das Licht von Jesus aufgehen. Dann passiert das Erstaunliche. Vers 48. Die Heiden werden froh, sie priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Viele Heiden werden gläubig. Was waren das für Leute? Wer hat sich da zu Jesus bekehrt? Warum kommen die Heiden zum Glauben und werden froh? Lukas gibt uns diese Information. Es werden die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Die Gott zum ewigen Leben bestimmt hatte, meint das. Das ist hier die gleiche Aussage wie Römer 8, 29 bis 30. Und hier könnte Paulus all das andere wieder einsetzen, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Ebenbild des Sohnes gleichgestaltet zu werden, die er vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das steht hier in Apostelgeschichte 13. Und das Wort, das ist hochinteressant, bestimmen, was hier verwendet wird, das macht deutlich, diese Leute, die sich bekehren, hat Gott von Anfang an dazu auserwählt. Man könnte das auch durchaus mit vorherbestimmen übersetzen, die dazu vorherbestimmt waren. Der Ausdruck im griechischen Tasso, der wird in anderen griechischen Schriften auch im bildlichen Sinne von eingeschrieben sein übersetzt oder auf einer Liste geführt werden. Also alle, die eingeschrieben waren, alle, die auf einer Liste von Gott schon vorab geführt wurden, die kamen zum Glauben. Die waren von Gott vorher schon eingefügt, vorher schon eingeschrieben worden. Ihr Lieben, das ist erstmal eine erstaunliche Aussage hier mitten in der ersten, im Bericht über die erste Missionsreise Apostelgeschichte 13. Überliest man so schnell. Auch die Heiden, die zum Glauben kommen, die hatte Jesus also schon längst im Blick. Er hatte sie längst auf seine Liste gesetzt. Und er hat selbst dafür gesorgt, dass sie zu ihm kommen und Teil seiner Gemeinde werden. Jesus baut seine Gemeinde selbst. Und damit stoßen wir nun mitten im Missionsbericht und ganz überraschend wieder auf diese Wahrheit der Erwählung. Wie schon Römer 8. Und das gibt uns die Möglichkeit, heute Morgen nochmal nachzufragen und einige Missverständnisse zu klären, denn dieses Thema ist ja nicht nur interessant, sondern es ist für viele Menschen auch ein echtes Problem. Wie kann das sein? Und damit sind viele Fragen verbunden und deswegen bin ich dankbar, dass Lukas diese konkrete Situation festgehalten hat. Und das hilft uns heute Morgen in Ergänzung zu Römer 8, mindestens drei Fragen zu klären, die mit der Erwählungslehre zusammenhängen. ich sage die schon mal vorweg, wie passen Erwählung und Evangelisation zusammen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, hat Gott Menschen auch zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt? Und die dritte Frage, wem soll die Erwählungslehre eigentlich gepredigt werden und warum ist es für uns wichtig, das zu wissen? Diese drei Fragen. Wir fangen mit der ersten an. Wenn alle gläubig wurden, die zum ewigen Leben vorherbestimmt waren, wie passen Erwählung und Evangelisation eigentlich zusammen? Also man kann doch sagen, wenn Gott so souveränen Menschen erwählt und zu sich zieht, müssen wir sie dann überhaupt noch zum Glauben rufen? Ist dann Evangelisation nicht überflüssig? Und Lukas zeigt uns ganz und gar nicht. Schon in Vers 47, also das ist der Vers vor diesem Erwählungsvers, sagt er ja, die Heiden sollen berufen werden zum Licht des Evangeliums. Und wie steht es denn hier genau? Hier steht, alle, die zum ewigen Leben bestimmt waren, sie wurden gläubig. Das heißt, sie kamen aktiv zum Glauben. Sie haben sich aktiv vor Jesus gebeugt. Sie haben sich da nicht irgendwie wegziehen lassen oder so, sondern sie sind zu Jesus gekommen und sie wurden gläubig und sie haben sich bekehrt und sie haben gesagt, ja, ich will deine Vergebung. Ja, ich brauche deine Rettung. Ja, Herr, werde du mein König und mein Chef und schenke mir das ewige Leben. Das heißt, wenn Jesus einen Menschen zu sich zieht, dann macht er ihn nicht passiv, sondern aktiv. Wenn Jesus einen Menschen zu sich zieht, dann sitzt dieser Mensch nicht träge im Sessel und lässt sich widerwillig von Gott vereinnahmen. Ganz im Gegenteil. Wenn Jesus einen Menschen zu sich zieht, dann wird sein Gewissen wach. Dann fängt er an zu fragen, zu suchen. Wenn Jesus einen Menschen zu sich zieht, dann wird dieser Mensch plötzlich interessiert an dem, wer Jesus ist und was Jesus will und was Jesus sagt. Wenn Jesus einen Menschen zu sich zieht, dann wird dieser Mensch unruhig in seinem Herzen und dann merkt er, ich brauche ihn, den ich bisher noch nicht habe. Und wodurch weckt Jesus unser Gewissen? Durch das Wort des Herrn. So steht es hier, das taucht hier in diesen Versen 44 bis 49 viermal auf. In Vers 44, sie kamen zusammen, das Wort Gottes zu hören. Vers 46, euch muss das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Vers 48, als die Heiden froh wurden, priesen sie das Wort Gottes. Und Vers 49, das Wort Gottes breitete sich aus in der ganzen Gegend. Das Wort Gottes muss die Gewissen der Menschen aufwecken. Genauso sagt es Paulus im Römerbrief. Wir werden dann nächstes Jahr dazu kommen, wenn wir Römer 10 auslegen. Da heißt es in Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Christi, also durch die Bibel. Und das heißt, wir müssen predigen, damit die Erwählten zum Glauben kommen. Das ist Gottes Weg. Es gibt einen interessanten historischen Briefwechsel zwischen John Wesley und seinem Freund George Whitefield. Das waren beides berühmte Evangelisten des 18. Jahrhunderts. Bis heute sind die beiden eigentlich das Vorbild für jeden Evangelisten. Und Wesley schreibt, weil er das so schlecht versteht mit der Erwählungslehre, ja, wenn das wahr ist, dann ist doch alles Predigen umsonst. Es ist unnötig für die Erwählten, denn sie werden mit oder ohne Predigt sowieso gerettet. Und es ist sinnlos für die, die nicht erwählt sind, denn sie können unmöglich errettet werden, schreibt Wesley. Und was antwortet ihm Whitefield darauf? Oh Sir, was ist denn das für eine Logik? Hat nicht der Gott, der die Errettung für eine bestimmte Anzahl verordnet hat, genauso verordnet, dass die Predigt des Wortes das Mittel ist, um diese zur Errettung zu bringen? Zitat Ende. So Whitefields Antwort auf Wesley. Und genauso wie Whitefield sagt es die Bibel. Die Erwählten kommen, hier auch in Apostelgeschichte 13 zu sehen, durch die Verkündigung des Wortes zum Glauben. Die Erwählten bekehren sich und werden so gerettet und erfahren dann im Rückblick, Gott ist schon lange dabei, dich zu suchen. Er hat dich schon lange, lange gerufen. Und jetzt realisiert Gott, was er von Ewigkeit her über deinem Leben beschlossen hat. Also die Bibel kann auf die Frage, wie wird einer Christ, beide Antworten geben. Einer wird Christ, weil Gott ihn erwählt hat und einer wird Christ, weil er sich bekehrt und sein Leben an Jesus bindet und sich von ihm retten lässt. Die Bibel lehrt also gleichzeitig und ausdrücklich, manchmal sogar in ein und demselben Vers, die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen. Das ist faszinierend. Etwa Galater 4, Vers 9, da sagt Paulus, jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, und dann fügt er hinzu, ja vielmehr von Gott erkannt worden seid. Beides stimmt gleichzeitig, will er damit sagen. Galater 4, Vers 9. Oder wenn wir Matthäus 11 nehmen, wo Jesus in Matthäus 11, Vers 27 sagt, nur der kennt den Vater, dem der Sohn es offenbaren will. Also wir sind in unserer Kenntnis des Vaters davon abhängig, dass der Sohn es uns offenbaren will. Und ein Vers später, Matthäus 11, Vers 28, sagt der Herr Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die Bibel lehrt beides ausdrücklich und manchmal in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander. Das ist Gottes großes Geheimnis. Aber es ist ganz wichtig, Erwählung und Evangelisation passen sehr gut zusammen. Wir sind beauftragt zu evangelisieren mit fliegenden Fahnen und vollen Segeln und wir dürfen dabei kein Blatt vor den Mund nehmen. Aber wir müssen dies nicht verkrampft tun. Wir stehen nicht unter einem falschen Leistungsdruck, dass wir selbst irgendwie gewaltsam Bekehrungen herbeiführen müssten. Dass wir Leute irgendwie methodisch manipulieren müssten, damit es Ergebnisse gibt. Sondern wir dürfen ganz getrost sein, weil wir wissen, Gott selbst hat Menschen zum ewigen Leben bestimmt und erwählt. Und einige Monate später, als Paulus dann in der gottlosen Hafenstadt Korinth steht, wo nichts, aber auch gar nichts auf eine große Erweckung hindeutet, da ermutigt ihn Jesus mit genau der gleichen Wahrheit. Da sagt Jesus nämlich dem Apostel Paulus, Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 10, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Und dann kommt die Ermutigung. Und was ist die Ermutigung? Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich habe schon ein großes Volk in dieser Stadt, sagt Gott dem Paulus. Das ist jetzt noch nicht sichtbar. Paulus, viele davon haben sich bis jetzt noch nicht bekehrt. Aber sie sind schon erwählt. Sie werden zum Glauben kommen, das wirst du sehen. Und ich benutze eure Verkündigung, um diese Erwählten zum lebendigen Glauben zu führen, zur Bekehrung zu bringen. Und auch für Hannover dürfen wir dies glauben. Wir wissen nicht, wie groß dieses noch unentdeckte Volk ist. Aber wir dürfen das auch für uns in Anspruch nehmen, dass Gott sagt, ich habe mein Volk in dieser Stadt. Ich habe mein Volk vielleicht auch unter einigen der Flüchtlinge. Ich habe mein Volk hier. Und es ist euer Vorrecht und eure Aufgabe. Ihr werdet als meine Werkzeuge mit eingesetzt, um diese Erwählten zum lebendigen Glauben zu rufen. Das macht Gott hier deutlich. Halten wir also erstmal fest. Gottes Vorherbestimmen macht unser Evangelisieren absolut nicht überflüssig. Ganz im Gegenteil. Und das ist der Weg, auf dem Gott die Erwählten zum lebendigen Glauben bringt. Auf dem er sein ewiges Wort in ihre Herzen bringt und sie bewegt, sich zu bekehren. Das ist das Erste. Aber dann tut sich gleich noch ein zweites Problem auf. Und dieses zweite Problem ist eigentlich noch bedrückender. Wenn diejenigen gläubig werden, die zum ewigen Leben vorherbestimmt waren, heißt das dann im Umkehrschluss, dass die anderen von Gott zur ewigen Verdammnis vorbestimmt waren? Das ist ja die zweite Frage, die sich jetzt ergibt. Hat Gott Menschen auch zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt? Also wenn alle gläubig wurden, die zum ewigen Leben bestimmt waren, was ist dann mit den anderen? Wir haben letztes Mal schon kurz etwas dazu gesagt, aber ich will das hier unbedingt wiederholen, weil es so wichtig ist. Gibt es eine Prädestination zur ewigen Verdammnis? Ihr Lieben, diese Frage können wir vom biblischen Befund her eindeutig verneinen. Die Bibel lehrt keine ewige Vorherbestimmung zur ewigen Verdammnis, auch nicht in Römer 9, das werden wir noch sehr deutlich sehen. Und das wird auch hier in Apostelgeschichte 13 betont, damit erst gar keine Missverständnisse aufkommen. Es gibt in dem Sinne keine doppelte Prädestination. Das ist das theologische Schlüsselwort dafür. Es gibt in dem Sinne biblisch keine doppelte Prädestination. Es gibt die Prädestination zum Heil, aber nicht zum Unheil. Und so deutlich diese Stelle hier, Apostelgeschichte 13, Erwählung lehrt, so klar schließt sie die doppelte Prädestination, also von Ewigkeit her Vorherbestimmung zur Verdammnis, aus. Was ist nämlich das Problem der Menschen, die sich dem Evangelium von Jesus verschließen? Was sagt Vers 46 dazu? Steht hier in Vers 46, ihr bekehrt euch nicht, weil ihr von Gott zum Unglauben vorherbestimmt seid? Steht hier in Vers 46, da ihr zur Verdammnis vorherbestimmt seid, bleibt ihr ungläubig? Nein. Was ist das Problem dieser Menschen? Was sagt Paulus? Und Barnabas, euch muss das Wort Gottes zuerst gesagt werden, Vers 46, da ihr es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Es ist eure Entscheidung. Es ist eure Verantwortung. Es ist eure Schuld. Ihr könnt euch nicht darauf hinausreden und sagen, Gott hat uns eben zur Verdammnis prädestiniert. Ihr haltet euch selbst, wird extra betont, selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Oder ironisch gesagt, ihr werft Gottes Rettungsseil absichtlich weg. Ihr geht verloren wegen eures Unglaubens. Und es kann sich keiner da herausreden und sagen, das ist eben Gottes Schuld, wenn ich nicht gerettet werde. Hochinteressant. Als die lutherische Missouri-Synode in Amerika ihr Bekenntnis verabschiedete 1932, da hat sie beim Thema Erwählung gerade auch auf diese beiden Verse auf Apostelgeschichte 13 hingewiesen. Nämlich diese Verse 46 und 48. Da haben sie gesagt, also lutherische Missouri-Synode zum Thema Erwählung in ihrem Bekenntnis von 1932. Aber so ernstlich wir festhalten, dass es eine Gnadenwahl oder Prädestination zur Seligkeit gibt, so entschieden lehren wir auch, es gibt keine Zornwahl oder Prädestination zur Verdammnis. Kein Mensch geht verloren, weil Gott ihn zur ewigen Verdammnis bestimmt hätte. Die ewige Erwählung ist eine Ursache, dass die Erwählten in der Zeit zum Glauben kommen. Apostelgeschichte 13, 48. Aber die ewige Erwählung ist nicht eine Ursache, dass Menschen bei der Predigt des Wortes Gottes ungläubig bleiben. Diese traurige Tatsache begründet die Schrift damit, dass die Menschen selbst sich nicht wert achten des Evangeliums, indem sie Gottes Wort von sich stoßen und dem Heiligen Geist hartnäckig widerstreben. Apostelgeschichte 13, Vers 46. Und dann wird noch ein anderer Bibelvers zitiert, Matthäus 23, Vers 37, wo der Herr Jesus zu den ungläubigen Juden, die ihn ablehnen, sagt, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, Jerusalem, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Es ist eure Verantwortung. Es ist eure persönliche Entscheidung. Ihr Lieben, leider haben viele Christen denken, wenn sie Prädestination hören, immer gleich an die Lehre von der doppelten Prädestination. Also Gott habe absichtlich Menschen erschaffen mit dem Ziel, sie bereits zu verwerfen. Und viele verbinden das in Deutschland mit dem Begriff des Calvinismus. Dieser Begriff ist in unserem Sprachraum deshalb missverständlich geworden. Und ich würde, wenn ich von diesen positiven Entdeckungen der Reformation spreche, auch von der Erwählung zum Heil, würde ich lieber den Begriff reformatorisch statt calvinistisch verwenden, um diese Missverständnisse zu vermeiden. Also nochmal, die doppelte Prädestination ist keine Lehre der Bibel. Das ist der menschlichen Logik entsprungen. Wir wollen ja immer alles glatt bügeln. Für uns soll immer alles im System aufgehen. Für uns soll immer alles gleich einleuchtend sein. Und dann hat man auf diese Weise die doppelte Prädestination konstruiert. Dann sagt man ja, wenn Gott für die Rettung der Geretteten verantwortlich ist, dann muss er ja auch für die Verlorenheit der Verlorenen verantwortlich sein. Verstehen Sie? Das ist unsere menschliche Konsequenzmacherei. Aber der biblische Befund sagt es eben anders. Der stellt sich hier unserer Minimallogik entgegen an dem Punkt. Wenn man sagt, ja, wenn die Gläubigen deshalb gläubig werden, weil Gott sie dazu bestimmt hat, dann bleiben die Ungläubigen ihnen auch deshalb ungläubig, weil Gott sie dazu vorher bestimmt hat. Aber die Bibel macht uns einen Strich durch diese menschlichen Rechnungen an dieser Stelle. Und sie sagt es durch die ausdrücklichen Texte ganz deutlich, auch wenn wir das nicht auflösen können. Wir müssen beides glauben, was uns die Bibel offenbart und zeigt und verkündigt. Sie sagt, wer zum Glauben findet, wird am Ende immer Gott dafür danken. Und wer im Unglauben verharrt, kann die Schuld dafür nicht Gott in die Schuhe schieben, sondern er muss sich auf seine eigene Schuld und auf seinen eigenen Unglauben behaften lassen. Die Bibel hat keine doppelte Prädestination. Euch muss das Wort Gottes zuerst gesagt werden, ihr aber stoßt es von euch und haltet euch selbst nicht würdig des ewigen Lebens. Also, und deswegen gibt es in der Bibel auch keinen Fall, wo einer umkehren will zu Jesus und dann abgewiesen wird mit dem Hinweis, du bist leider nicht erwählt, tut mir leid. Sondern die Bibel macht es deutlich, Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wir haben das schon gesagt, wer diese Sehnsucht vielleicht gerade auch durch Predigten über Erwählung bekommt. Ich möchte aber auch gern dazugehören. Ich möchte auch gern ein Kind Gottes sein. Ich möchte auch gern unter seinem Schutz stehen. Ich möchte auch gern wissen, dass ich erwählt bin. Dem sagt Jesus, komm her zu mir. Vertrau dich mir an. Ich rette dich. Ich nehme dich auf. Und dann ist der Weg frei zu Jesus. Du musst nicht grübeln, ob du erwählt bist, sondern du hörst das Angebot Jesu, der sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann wirst du von ihm gerettet. Und dann wirst du Gottes Kind. Und dann darfst du wissen, im Nachhinein. Gott hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Was für eine Freude. Was für ein Wunder. Aber du musst nicht grübeln, du musst nicht davor stehen und sagen, wie kann ich sehen, ob ich erwählt bin? Sondern höre das klare Angebot, den klaren Ruf von Jesus. Kehre um, bekehre dich, glaube mir, vertraue mir. Ich habe am Kreuz deine Strafe schon längst getragen. Du kannst Gottes Kind werden. Ich rufe dich, ich lade dich ein. Komm her. Also, zwei Fragen haben wir damit schon geschafft. Hat Gott Menschen zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt? Antwort: Nein. Die andere Frage war, wie passen Erwählung und Evangelisation zusammen? Da war die Antwort, ja, sie passen sehr gut zusammen. Evangelisation ist das Mittel, mit dem Gott die Erwählten zu sich ruft. Und darum ist es keine Überraschung, ihr Lieben. Das ist einfach ein historischer Befund. Es ist keine Überraschung, dass viele bekannte Missionare und viele Pioniere der Mission, leidenschaftliche Evangelisten, fest an die Erwählungslehre geglaubt haben. Ich sage nur ein paar bekannte Namen. William Carey, den Gründer der Indienmission. Thomas Charles, George Whitfield, Charles Haddon Spurgeon, Martin Lloyd-Jones. Das waren alles Leute, die fest an die Erwählungslehre geglaubt haben. John MacArthur und viele andere. Und die dadurch in ihrem missionarischen Eifer nicht im geringsten gebremst wurden, sondern ganz im Gegenteil angespornt. Freilich haben sie in der Evangelisation selbst in der Regel nicht über die Erwählungslehre gesprochen, sondern in der Evangelisation selbst haben sie die Menschen mit der Botschaft vom Kreuz Christi natürlich konfrontiert. Und das führt uns nun heute zu unserer letzten und dritten und sehr praktischen Frage. Drittens, wem soll die Erwählungslehre eigentlich gepredigt werden? Wenn das kein Thema für die Evangelisation ist, wem soll sie gepredigt werden? Antwort uns. Also Antwort den Christen. Wenn die Apostel über Erwählung reden und schreiben, dann geschieht das in der Regel nicht im Rahmen ihrer evangelistischen Predigten, sondern geschieht das in ihren Briefen und in ihren Predigten an Christen. Das ist schon mal ein interessanter Befund. Natürlich kann die Erwählungslehre auch einen evangelistischen Nebeneffekt haben. Das haben wir ja gesehen, dass Leute solche Sehnsucht hatten, ich möchte auch erwählt sein, dass sie gefragt haben, wie komme ich dahin? Und dann sagt man ihnen das Evangelium. Dann führt man sie zum Kreuz. Aber diese Lehre hat vor allem eine wichtige Bedeutung für Menschen, die schon Christen geworden sind. Sie ist ein Thema der Heiligung, ein Thema der Erbauung, ein Thema der Heilsgewissheit, ein Thema, bei dem es ums Wachstum im Glauben geht. Und deshalb haben unsere Väter für diese Lehre gerne dieses Bild von der Tür gebraucht. Von außen steht über dem Türrahmen, Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch retten. Und dann geht man durch diese Tür durch. Und dann schaut man von innen und da steht über den Türrahmen, ich habe dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Die Wahrheit von der Erwählung, ihr Lieben, kann für unser praktisches Glaubensleben eine starke Wirkung haben. Und das will ich am Schluss noch kurz beweisen. A, sie macht uns mutig. Sie macht uns mutig. Mutig zum Evangelisieren. Für uns als Gemeinde ist das doch ein starker Schub zur Evangelisation, wenn wir wissen, wie hier in Vers 48 steht oder ähnlich in Apostelgeschichte 18 zur Situation in Korinth, Gott hat Menschen zum ewigen Leben bestimmt. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich habe auch ein Volk in dieser Stadt Hannover, sagt Gott. Die sind jetzt noch nicht alle sichtbar, aber sie sind schon eingeschrieben von Gott. Die wissen das selbst noch nicht. Aber ich will euch mitgebrauchen, euch BEG, alter Flughafen 18, um diese Menschen zum lebendigen Glauben zu rufen und sie zum ewigen Heil zu führen, das ich ihnen vor Grundlegung der Welt schon geschenkt habe. Durch eure Verkündigung. Der Herr wird sie rufen, das kann uns so ermutigen. Gott führt seine Leute zum Ziel und er will uns dabei gebrauchen. Und das ist unser großes Vorrecht. Und wo Menschen sich bekehren, da werden sie ihrerseits wieder selbst zu Evangelisten. Da geben sie diese Botschaft dann auch wieder weiter. Und dann entsteht hier diese Dynamik zwischen Vers 48 und Vers 49. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und wie geht's weiter? Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Weil die Leute, die da zum Glauben gekommen waren, dann ihrerseits es wieder ausgebreitet haben. Und dadurch wurden ihrerseits wieder andere Erwählte bekehrt. So ging das immer, immer weiter. Das ist eine starke Ermutigung für uns, liebe Geschwister, dass Gott Menschen erwählt und sie durch unsere Verkündigung zum Glauben führen will. Und dann hat die Erwählungslehre noch eine weitere seelsorgerliche Wirkung. Sie macht uns nicht nur mutig, sondern sie macht uns auch demütig. Wisst ihr, die Erwählungslehre macht Gott groß und den Menschen klein.
Wir sind immer so stolz drauf, dass wir so das letzte Wort haben und dass wir alles so in unseren Händen haben.
Aber die Erwählungslehre macht Gott groß und den Menschen klein. Sie macht jeden so, wie es ihm gebührt. Der Grund für unsere Erwählung, ihr Lieben, der liegt nicht in uns, in irgendwelchen Taten, die wir hier vorweisen können oder in irgendwelchen charakterlichen Vorzügen oder in irgendeiner frommen Tradition oder sonst was. Sondern der Grund für unsere Erwählung liegt im Erwählenden. Ich sehe sie noch vor mir, die junge Naturwissenschaftlerin, wie sie mit leiser Empörung in der Stimme sagte, also wenn das stimmt, wir hatten über so ein Thema gesprochen, also wenn das stimmt, was Sie da behaupten, dann heißt das doch, alles Gute kommt von Gott und alles Schlechte von uns. Und ich musste fast lachen und konnte nur sagen, ja, so ist es. Alles Gute kommt von Gott und alles Schlechte kommt von uns. Genauso ist es. Die Erwählung macht Gott groß und den Menschen klein und uns auf diesem Wege demütig. Nestwohl, du kannst nichts darauf einbilden. Ich habe dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Und deswegen ist das unserem alten Adam oftmals nicht ganz geheuer. Spurgeon hat darauf hingewiesen. Spurgeon sagt, Geschwister, in uns allen lebt diese natürliche Feindschaft gegen Gottes Souveränität in seiner Gnade. Ich habe erlebt, wie Menschen vor Wut auf ihre Lippen bissen und mit den Zähnen knirschten, als ich die Souveränität Gottes predigte. Und dann nennt er den Grund. Er sagt, die Tatsache, dass Bekehrung und Errettung von Gott sind, ist eine demütigende Wahrheit. Und wegen ihres demütigenden Charakters mögen die Menschen sie nicht. Gesagt zu bekommen, dass Gott mich retten muss, wenn ich gerettet werde, und dass ich in seiner Hand bin wie der Ton in den Händen des Töpfers, das mag ich nicht, sagt einer. Nun, sagt Spurgeon, das dachte ich mir. Wer hätte je im Traum gedacht, dass du es mögen würdest? Aber das ist nicht wichtig, ob ich das mag oder nicht. Es ist die Frage, was ist die Wahrheit? Die Erwählung macht uns demütig, ja? Und trotzdem, ihr Lieben, trotzdem kann uns diese Wahrheit zutiefst froh machen. Wenn ich höre, er hat mich aus lauter Gnade und Barmherzigkeit zu sich gezogen. Überleg das mal. Wäre Gott nur gerecht gewesen, nur gerecht, dann hätte er uns mitsamt unserer Sünde nur verurteilen können. Wäre Gott nur gerecht gewesen. Ich hatte nichts als Zorn verdient, haben wir letzten Sonntag gesungen, und soll bei Gott in Gnaden sein. Aber er hat Gnade vor Recht walten lassen. Die Gerechtigkeit hat er an Jesus vollzogen. Das haben wir in Römer 3 studiert. Die Gerechtigkeit hat er an Jesus vollzogen. Der hat die Strafe getragen, die gerechte Strafe. Und darum ist Gott gerecht geblieben und hat nicht fünfe gerade sein lassen. Aber über uns hat er sich erbarmt. Er hat es Jesus treffen lassen und sich über uns erbarmt. Das ist das Wunder aller Wunder. Und wenn du zu Jesus finden durftest oder in den nächsten Wochen noch zu Jesus findest, das heißt, wenn du aus dem geistlichen Tod aufstehen darfst, dann im Letzten deshalb, weil Gott dich von Ewigkeit her dazu erwählt hat und weil er dich in diese goldene Kette hineingeholt hat, die Paulus in Römer 8, Vers 29 und 30 beschreibt. Er hat dich vorher ausersehen zum ewigen Leben. Er hat dich dazu vorherbestimmt, seinem Sohn gleichgestaltet zu werden. Er hat dich wirksam berufen durch das Wort des Evangeliums. Er hat dich gerecht gesprochen und er hat dich verherrlicht, so sicher, dass du mit Sicherheit im Himmel ankommen wirst. Ihr Lieben, und wenn uns das klar wird, dann macht uns die Erwählungslehre am Ende nicht nur mutig und nicht nur demütig, sondern sie macht uns schließlich auch dankbar. Dankbar. Wilhelm Busch hat unsere Situation einmal mit der Ruth aus dem Alten Testament verglichen. Diese Ruth war eine Fremde in Israel, eine Moabiterin. Sie hatte keinerlei Ansprüche anzumelden. Und doch hat Boas sie in seine Familie aufgenommen, wie wir aus dem Buch Ruth wissen. Und dann steht da in Ruth 2, Vers 10 dieser Satz, da fiel sie, die Ruth, auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde nieder und sprach zu ihm, warum habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, obwohl ich doch eine Fremde bin? Und Wilhelm Busch wendet das auf uns an und sagt, wir wollen uns mal einen Sklavenmarkt vorstellen. Da steht so ein armer Sklave. Und nun geht ein freundlicher Herr über den Markt. Der arme Sklave hat es nicht in der Hand, dass der Blick des Mannes auf ihn fällt. Aber er erschrickt vor Glück, als es geschieht. Und dann fährt Wilhelm Busch fort, wir hatten es nicht in der Hand, dass der Blick des Herrn Jesu auf uns fiel. Aber als es geschah, da verstanden wir dieses dunkle Wort aus Epheser 1. Er hat uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war.
Er hätte dich nicht angucken müssen, er hätte mich nicht angucken müssen, er hätte an uns vorübergehen können. Aber er hat uns angesehen. Und das ist die große Wahrheit, die Paulus uns hier mitteilt. Und das kann uns nur dankbar machen. Wenn ich mir klar mache, Mensch, meine Rettung hängt davon ab, dass Gott mich erwählt hat. Ich hatte es nicht in meiner Hand, mich von mir aus für ihn zu entscheiden. Und wisst ihr, als mir das nochmal so deutlich wurde, da kann einen schon plötzlich einen Schrecken packen. Wenn man sich die Frage stellt, was wäre, wenn er mich nicht erwählt hätte? Verdient habe ich es ja nicht. Gerecht wäre es ja gewesen, wenn er mich in die Hölle geschickt hätte. Was wäre, wenn er mich nicht erwählt hätte? Aber oh, er hat es getan. Er hat mich zum Glauben gerufen. Er hat mir das neue Leben geschenkt. Und darum kann ich erleichtert durchatmen. Darum kann ich ihm aus tiefstem Herzen dankbar sein, dass ich sein Kind sein darf, das er erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und Leute, wenn uns das nicht dankbar macht, dann wüsste ich nicht, was uns sonst dankbar machen könnte. Und nochmal, wenn du deiner Rettung noch nicht gewiss bist, wenn du diese Sehnsucht aber deutlich merkst, dann komm zu Jesus und du wirst von ihm angenommen werden, weil er das versprochen hat. Es gäbe noch viel zu sagen, aber diese drei Antworten lasst uns für heute festhalten und lasst uns sie auch anderen weitersagen. Denn dadurch können wir viele Missverständnisse ausräumen, die sich leider um diese kostbare Erwählungslehre herum angelagert haben im Laufe der Jahrhunderte und die manche Menschen den Zugang zum Trost, zu diesem tiefen Trost, der in dieser Lehre steckt, verbaut haben. Also nochmal, erstens, Erwählung und Evangelisation passen wunderbar zusammen. Zweitens hatten wir gesehen, Gott hat Menschen nicht zur ewigen Verdammnis vorherbestimmt, sondern wer verdammt wird, wird behaftet auf seine eigene Schuld. Und schließlich drittens, die Erwählungslehre ist eine wichtige und frohmachende Wahrheit für Gottes Kinder. Sie macht uns mutig zu evangelisieren, sie macht uns demütig, weil sie zeigt, wir hätten es nicht verdient, sie macht Gott groß und uns klein. Und in alledem macht sie uns dankbar, weil wir wissen dürfen, und er hat mich doch erwählt. Manchmal vergessen wir das wieder. Manchmal verlieren wir das aus dem Blick. Und dann geht es uns so, wie jenem kleinen Mädchen, mit dem ich jetzt schließen möchte, das mit seiner Familie am Rande eines Waldes wohnte. Und eines Tages machte die Kleine sich selbstständig auf den Weg, um das Geheimnis des Waldes zu erkunden. Sie ging weiter und weiter hinein. Und sie merkte nicht, wie das Gehölz um sie herum immer dichter wurde. Und plötzlich hatte sie die Orientierung verloren. Sie schrie vor Panik, Hilfe, Hilfe, aber niemand hörte sie. Sie lief ziellos durch den Wald. Irgendwann konnte sie nicht mehr. Sie war völlig erschöpft und schlief vor Erschöpfung ein. Und natürlich hatten die Eltern längst das Verschwinden bemerkt. Sie trommelten die Freunde zusammen und weitere Freiwillige. Sie durchsuchten den ganzen Wald stundenlang mit verzweifelter Suche und sie fanden nichts. Erst im Morgengrauen entdeckte der Vater endlich seine Tochter, wie sie da zusammengekauert auf einem Felsen lag und schlief. Und er rief ihren Namen, rannte so schnell wie möglich zu ihr hin und nahm sie in die Arme. Und das kleine Mädchen, das schreckte aus dem Schlaf hoch und klammerte sich glücklich an den Vater. Und während der Vater sie glücklich nach Hause trug, rief die Kleine immer wieder, Papa, ich hab dich gefunden, Papa, ich hab dich gefunden. Sie verstehen, das ist unsere Sichtweise. In Wirklichkeit war sie gefunden worden. Es war allein das Verdienst des Vaters. Und später, als das Töchterchen dann reifer und vernünftiger wurde, da hat sie das dann verstanden. Nicht ich habe den Vater gefunden, sondern der Vater hat mich gefunden und nach Hause gebracht. Und dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Herr Jesus Christus, danke. Danke, dass du uns gefunden hast. Danke, allmächtiger Gott, dass diejenigen, die deine Kinder sind, wissen dürfen, du hast uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Herr, danke, dass du nicht an uns vorbeigegangen bist. Danke, dass du uns nicht deine Gerechtigkeit nur an uns vollzogen hast, sondern dass du uns eingehüllt hast in deine Barmherzigkeit. Und Herr, wir bitten dich für alle, die dieser Barmherzigkeit noch nicht gewiss sind, dass du ihnen diese Sehnsucht ins Herz gibst, nach dir zu rufen. Und dass sie dann auch zu dir kommen und sich vor dir beugen, Herr Jesus. Und dass sie gerettet werden. Und dann auch glücklich und dankbar erfahren und wissen dürfen,
Du hast mich erwählt vor Grundlegung der Welt. Allmächtiger Gott, dir sei alle Ehre dafür. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.